Ich freue mich, dass ich nach längerer Zeit noch einmal wieder in eurer Mitte sein kann und darf. Und aus eurer Mitte war mir das Thema gestellt worden, Grundsätze der Versammlung Gottes. Nun bin ich gewiss, dass viele dieser Grundsätze, die wir im Neuen Testament finden, den allermeisten von uns bekannt sind. Als ich dieses Thema durchdachte, habe ich mich zuerst einmal gefragt, welches neutestamentliche Buch sollst du dazu nehmen? Den ersten Timotheusbrief mit seinem Stichwort. Schreibe dir dies auf, dass du wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Und dann dachte ich daran, dass dieses Thema während der Konferenzen in der Vergangenheit auch hier an diesem Ort zur Sprache gekommen ist. Ich dachte an den ersten und den zweiten Korintherbrief. Und ich denke, auch jene beiden Briefe, besonders der erste, der es ja mit mancherlei Unordnung in Korinth zu tun hat, und in dem der Apostel immer wieder fragt, wisst ihr das nicht, könnte ein Thema für diese Stunden sein. Aber ich setze auch davor aus, dass uns die meisten Themen aus dem ersten Korintherbrief durchaus geläufig sind. Manches neutestamentliche Buch wäre heranzuziehen. Aber dann überdachte ich so unsere allgemeine Situation in unseren Brüderversammlungen und darauf möchte ich mich konzentrieren. Unsere allgemeine Situation sieht ja trotz der Kenntnis der Ordnungsgrundsätze der Versammlung Gottes doch in der Praxis oft wesentlich anders aus. Denken wir nur an den Vorwurf, wenn wir auf Ordnungen zu sprechen kommen, ja nun damals. Oder das hat Paulus geschrieben und der hatte ganz andere Überlegungen und was die Frauen zum Beispiel antrifft, da konnte überhaupt kein Wort mitreden, er war ja nicht verheiratet. Und all diese Argumente, die man heute ja so oft auch in unseren Versammlungen hört, man wertet damit die Grundsätze der Versammlungen ab. Und dann gingen meine Überlegungen in eine andere Richtung. Ich glaube nämlich, dass uns weitgehend die Ehrfurcht fehlt vor dem, dem die Versammlung gehört. Und weil er sich seit knapp 1900 Jahren nicht mehr hat hören lassen, dem er eingegriffen hat in die Art und Weise, wie seine Versammlung nun heute aussieht, glauben wir unbewusst urteilen zu können, dass er es heute mit uns nicht mehr so genau nimmt wie damals im Anfang. Und dann wurde ich geführt auf ein ganz besonderes Thema und dieses Thema soll uns heute Abend etwas beschäftigen. Wir finden im ersten Buch Mose, dass man das Buch der Anfänge nennt, einige recht eigentümliche Hinweise. Ihr kennt alle Abschnitte, die beginnen oder enden mit einem ganz bekannten Stichwort. Dies ist das Geschlecht dessen oder dessen. Oder wie man auch übersetzen kann, dies ist die Geschichte des Sem. Dies ist die Geschichte Noahs. Gehen wir noch weiter zurück, dann steht in unserer Bibel 1. Mose 5, Vers 1. Dies ist die Geschichte Adams. Wir dürfen ruhig das Wort das Geschlecht oder die Geschlechterfolge Adams mit dem anderen Begriff Geschichte übersetzen. Und wir wissen ja, ich denke und hoffe es, dass wir aus der Schrift feststellen können, dass Adam kein dummer Mann gewesen ist, als Gott ihn erschuf. Dass er die Krone der Schöpfung, hochintelligent war, im Bilde Gottes erschaffen und nicht nur in der natürlichen Erscheinungsgestalt, sondern auch mit einem hohen, wachen Geist begabt. Er hat das ja unter Beweis gestellt, als er im Auftrage Gottes die Tiere und ihre Arten zu benennen hatte, und Gott war damit zufrieden. Er kannte das an, wie Adam jede Tierart und ihre Ausdrucksformen beurteilte, benannte, mit einem Namen belegte, wurde von Gott für gut befunden. Adam war kein dummer Mann. Und er stand unter der täglichen Belehrung Gottes, der ihn, wie wir das an einer Stelle lesen, einer ganz bemerkenswerten Stelle, in der Kühle des Tages besuchte. Ich denke nicht, dass Adam sich über das Essen beklagt hat. Ich denke auch nicht, dass er über das Wetter gesprochen hat. Und Gott wohl auch nicht. Ich glaube, dass ein alter Ausleger es trifft, der sagt, als Gott anfing, mit dem Menschen zu sprechen, hatte er über niemand anders mit ihm zu sprechen, als über seinen Sohn Jesus Christus. Das mag vielleicht vielen von uns etwas weit gegriffen sein, aber grundsätzlich trifft es den Kern der Sache. Der Gemeinschaft Gottes mit diesem ersten Menschen, den er aus Staub vom Erdboden gebildet hatte und hatte ihm den Odem des Lebens eingehaucht. Er ging sehr gut aus der Hand Gottes hervor. Und so finden wir den ersten Hinweis, als Gott mit Abraham in diese Gemeinschaft eintritt, dass er ihm, nun jetzt darf ich das einmal so illustrieren, verzeiht mir diesen Vergleich, dass er ihm die Geschichte des Himmels übergab. Und so lesen wir das in 1. Mose 2. Vers 4 am Anfang. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Ich weiß nicht, ob Gott dem Adam das nur gesagt hat. Er hat ihm die Geschichte der Erschaffung des Himmels und der Erde anvertraut. Bleiben wir einmal bei dieser Art und Weise dieser Begriffsbestimmung. Er hatte ihn geschaffen und hatte ihn zu einem ganz bestimmten Zweck erschaffen. Und er setzte ihn nicht als einen unkundigen und dummen Menschen in den von ihm bereiteten Garten. Gott erzählte oder berichtete unter dem Titel, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde an dem Tage, da sie geschaffen wurden. Gott hat also von 1. Mose 1, Vers 1 bis zu diesem Abschnitt die Geschichte erzählt. Und weil Gott ja schreiben kann, das ist uns ja auch geläufig, kann er sie ihm sogar schriftlich in die Hand gegeben haben. Dass Adam geschrieben hat, steht in Kapitel 5, Vers 1. Dies ist die Geschichte Adams. Seht, und das war mein Gedanke. Adam wurde in Bezug auf die Persönlichkeit seines Schöpfers aufmerksam gemacht, einmal, indem Gott ihm die Geschichte der Erschaffung des Himmels und der Erde mitteilte. Die Geschichte macht ja vielen von uns heute noch Schwierigkeiten, weil wir Gott einfach nicht zugestehen, dass das, was er sagt, im nächsten Augenblick auch da steht. Wir sind ja bemüht, Gott Zeiten zuzuschreiben, in denen er etwas leisten kann. Die einen sprechen von Jahrmillionen und die anderen von 24 Stunden. Gott kann das. Wir können ihm das auch nicht vorschreiben, in welcher Zeit er das damals gemacht hat. Er sagt, es war Abend und Morgen, erster Tag, zweiter Tag. Seht, und diese Geschichte hat er dem Adam mitgeteilt. Und ich gehe jetzt einmal ganz naiv, verzeiht mir den Ausdruck, von der Tatsache aus oder von der Unterstellung aus, er hat ihm diesen Bericht schriftlich gegeben, so wie wir ihn jetzt in unserem Buche 1. Mose Kapitel 1 aufgezeichnet finden. Und in diesem Buche, in diesem Bericht der Geschichte des Himmels, ihrer Erschaffung, des Werdens, steht ja auch das Wort, lasset uns Menschen machen. In unserem Bilde. Es steht da auch, weshalb der Mensch von Gott geschaffen wurde, mit welchen Vollmachten Gott ihn betraute. Setzen wir voraus, Adam konnte lesen. Bestimmt hat er es aus dem Munde Gottes gehört. So ist das abgelaufen. Und heute bist du hier. Du bist in einem Garten, den ich speziell für dich bereitet habe. So lesen wir ja in Kapitel 2. Das ist kein zweiter Schöpfungsbericht. Das ist das, womit Adam antrat. Mit der Bekanntschaft dessen, der ihn erschaffen hatte. Und der ihm dabei sagen musste, ich habe dich nicht irgendwo hergeholt. Ich habe den Staub der Erde dazu auserwählt. Und aus diesem Staub dich bereitet, geschaffen und dir den Odem des Lebens in die Nase geblasen. David hat schon darüber gestaunt, dass er auf eine außerordentliche und vorzügliche Weise von Gott bereitet worden ist. Dabei kam bei Davids Überlegungen noch hinzu, dass diese Zubereitung Davids im Leibe seiner Mutter nach den Gedanken und den Absichten, dem weisen Schöpfer Willen Gottes zuzuschreiben ist. Adam, stellt euch das vor, er ist aus der Hand Gottes hervorgegangen und Gott sagt ihm, wo er herkommt, Staub vom Erdboden. Wir können uns vorstellen, dass dieser erste Mensch sich selber einmal in Augenschein genommen hat. Staub vom Erdboden. Ja, und den Odem des Lebens habe ich dir eingeblasen. Du lebst. Gott zeigt ihm, wer er ist, nicht wer Adam ist. Das kommt nebenbei. Gott zeigt ihm, sieh mal, was ich geschaffen habe. In diesem so kurzen Zeitabschnitt, Himmel und die Erde ins Dasein gerufen. Und du bist die Krone meiner Schöpfung. Und sie sagt Gott, weil mir das alles so gut gelungen ist, verzeiht, wenn ich das so formuliere, habe ich am siebten Tag von meinen Werken geruht. Das stand alles in der Geschichte des Himmels. Das bekam Adam mit auf seinen Weg. Warum? Damit er sich als der erste Mensch hier auf dieser Erde bewusst wurde, wer vor ihm stand, jetzt im Garten Eden, der ihn so ansprach, der die Gemeinschaft mit ihm suchte, unter dessen weiser Lehrerschaft der erste Mensch in die Geheimnisse dieser Erde und in die Geheimnisse ihrer Verwaltung eingeweiht wurde. Gott ging nicht nur so weit, ihm seine Majestät und die Größe seiner göttlichen Kraft zu offenbaren. Und stellen wir uns vor, er sagt dem Adam, wie er zustande gekommen ist. Das Staunen Adams, so kann ich mir es vorstellen, muss ungeheuer gewesen sein. Und dieser gewaltige und ewige Gott, der spricht mit ihm und lässt ihn die Geschichte des Himmels wissen. Und setzt ihn jetzt in den Garten, den er zu bewahren und zu bebauen hat. Gott verkehrt mit ihm. Und wir sollten uns nicht vorstellen, das wären 14 Tage gewesen. Und dann wäre der Satan schon dazwischen gefahren. Stellen wir uns einmal vor, es ist eine lange Zeit gewesen, wo Adam, der erste Mensch, in der unmittelbaren Schulung durch Gott gestanden hat. Und er hat ihn jeden Tag neu erlebt. Es ist wichtig zu wissen, meine Lieben, und das zielt auf unser Thema, wer Grundsätze erlässt. Gott erließ Grundsätze dem ersten Menschen gegenüber. Und der erste Mensch purte. Gott war mit ihm zufrieden. Die Gemeinschaft war eine herzliche. Und Adam wurde überzeugt, wen er als Gast täglich erwarten durfte. Ist das nicht herrlich? Der Schöpfer Himmels und der Erden unterrichtet den ersten Menschen über seine weisen Absichten, indem er das Universum und speziell dann später die Erde und ihren Himmel oder ihre Himmel durch sein Wort erstehen ließ. Er sprach und es ward also. Diese Kenntnis bekam der erste Mensch von Gott, der ihn als sein Geschöpf für wertvoll hielt. An seiner Stelle diese geschaffene Erde zu verwalten und zu bewahren. Welch eine Aufgabe traute Gott diesem ersten Menschen zu? Adam war kein dummer Mann. Adam war ein Mann, der von Gott belehrt wurde. Adam war ein Mann, dem Gott die Herrschaft über das Geschaffene übertrug. Zu herrschen über die Vögel des Himmels, über die Fische des Meeres, über alles Getier, in dem eine lebendige Seele ist. Adam bekam Vollmacht. Eine Vollmacht erteilt man nicht einem dummen Menschen, sondern einem, der in allen Sparten versiert ist. Wir müssen wissen, wer die Grundsätze der Versammlung aufgestellt hat. Und müssen den ernst nehmen. Adam nahm das nicht ernst. Wir wissen ja die Geschichte, ich möchte mich dabei nicht aufhalten. Ich möchte nur die Betonung darauf legen, Gott stellt Grundsätze auf. Für Adam waren es andere als für die Versammlung. Gott stellt Grundsätze auf. Und er erwartet, weil er den Menschen informiert und für tüchtig hält, an seiner Stadt hier den Erdkreis zu beherrschen, zu verwalten. Gott stellt sich ihm vor und der Mensch weiß, mit wem er es zu tun hat. Und Gott sagt ihm, von aller Frucht des Gartens darfst du essen. Nichts ist dir verboten, bis auf, nun wir kennen die Geschichte, seht dieser eine, den Adam zum ersten Mal in seinem kurzen Menschenleben, nachdem er geschaffen worden ist, kennenlernt, dieser eine stellt ein Gebot auf. Und ich kann mir denken, dass trotz der Nähe seines Schöpfers die Gewalt seiner Schöpfung, seine göttliche Kraft und seine Weisheit, die darin zum Ausdruck kommt, einen ungeheuren Eindruck auf den ersten Menschen gemacht hat. Er wusste, mit wem er sprach, er wusste, worüber gesprochen wurde und er bekam von diesem Herrn ein Gebot. Ihr wisst, dass es zur Missachtung des Gebotes kam und dass Gott nachdem er das Gebot gab, auch an den Ungehorsam dachte, der entstehen könnte durch die Versuchung des Tages, da du von dem Baume issest, der Erkenntnis des Guten und Bösen, wirst du gewisslich sterben. Und als der Fall eingetreten war, da sagt Gott ihm, ich darf das so einmal illustrieren und zusammenstellen, ich habe dir im Anfang gesagt, dass ich dich aus dem Staub des Erdbodens gebildet habe. Und jetzt, wo du mein Gebot übertreten hast, muss ich dir sagen, du bist Staub und du wirst zum Staube zurückkehren. Aber das alles von 2. Mose 4 an bis 5. Mose 1 ist dann die Geschichte Adams. So lesen wir das. Die Geschichte Adams geht also von 1. Mose 2, Vers 5 bis 1. Mose 5, Vers 1. Ein außerordentlich weiter Zeitraum. Ich denke, man könnte ihn sogar nachrechnen, wie das einige auch getan haben. Da endet die Geschichte Adams. Und was hat Adam zu schreiben gehabt? Er berichtet darüber, dass er die Verheißung Gottes ernst genommen hat, dass der Same seiner Frau oder der Frau, der Schlange, und sie hatten sich ja übel kennengelernt, den Kopf zermalmen würde und dass der Same der Frau ebenfalls dabei in Mitleidenschaft gezogen würde. Und als Gott sie vor die Türe von Eden setzt, da nennt er seine Frau Eva Mutter aller Lebendigen. Die Belehrung Gottes war trotz seines Sündenfalles mit dem Urteil des Todes versehen, der Hoffnungsschimmer, auf den er schaute. Die Geschichte Adams erzählt dann von den beiden ersten Söhnen, was aus Abel wurde, was aus Kain wurde, was aus der Familie Kains wurde und wie glücklich sie waren, besonders seine Frau, als ihnen anstelle Abels Seth geboren wurde, den die Eva Ersatz nannte. Sie hatte den Kain so genannt, weil sie meinte, das wäre schon der verheißene Sohn. Kain heißt ja zu Deutsch, ich habe einen Mann mit dem Herrn erworben. Sie hat sich gründlich getäuscht. Aber als Seth geboren wird, da sagt sie einen Ersatz für Abel. Und Adam schreibt in seine Geschichte hinein, und jetzt kommt sehr Schönes. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. So hat Adam, als sehr alt gewordener Mensch, als erster Mensch auf dieser Erde, seine Geschichte geschrieben. Und dann kommt die nächste Geschichte. Das ist die Geschichte Noahs. Sie lesen wir in 1. Mose 6, Vers 9. Die Geschichte Noahs hat es nicht mit der Sündflut zu tun. Die Geschichte Noahs hat es mit der Geschlechterfolge, in der der siebte von Adam Henoch war, der um seines Glaubens und Gott, seines gottesfürchtigen Lebens willen von Gott entrückt wurde, zu tun. Noah hört seine Geschichte auf mit dem Auftrag Gottes und der Information Gottes, dass Gott die Menschheit vernichten will. Noah fand Gnade mit seinem Hause. Er entging der Vernichtung durch den Bau der Arche auf Geheiß Gottes. Noah erlebte seinen Gott, den Gott Adams, nicht in seiner Größe und Weisheit und Kraft, sondern in einem totalen Gericht über alle Sünde und Sünder der damaligen Welt, in dem Gott innerhalb von 40 Tagen die große Flut über alle brachte und Noah und seine Familie, 8 Menschen, in die sichere Arche einschloss. Ich sagte, wir müssen wissen, wer uns Grundsätze übermittelt und warum wir sie zu beobachten haben. Die Alten im ersten Buch Mose und auch im Anfang des zweiten Buchs Mose haben Gott auf unterschiedliche Weise erlebt. Noah anders als Adam. In den Zeiten Noahs nahm die Gottlosigkeit überhand bis zur Perversität, wie wir wissen. Noah wird ein Prediger der Gerechtigkeit genannt und er fand Gnade in den Augen Gottes. Wer die Flut beschreibt, das sind die Söhne Noahs. 1. Mose 10, Vers 1. Und dies ist die Geschichte der Söhne Noahs. Sie beschreiben die Zeit der Flut und das, was Gott an ihrem Vater nach dem Gericht auf einer gereinigten Erde an Verheißungen gibt. Und diese Geschichte, die schließt dann den Segen ein, die schließt auch die Sünde Noahs ein, die schließt den Segen Noahs und die Verfluchung Kanaans ein. Das ist die Geschichte der Söhne Noahs. Und dann finden wir die Geschichte von Sem, dem Ältesten Noahs. In 1. Mose 11, Vers 10. Und dies ist die Geschichte Sems. Sie ist nicht lang. Sie erwähnt tatsächlich nur die Geschlechterfolge, die Sem erlebt hat. Und er berichtet darüber, dass sein Sohn 2 Jahre nach der Flut geboren worden ist. Er berichtet davon, dass einer seiner Enkel, Peleg, die Zerstreuung der Menschen über den Erdboden erlebt hat. Und dann kommt die nächste Geschichte, der nächste Bericht, der ist sehr, sehr kurz. Der stammt von Terah, dem Vater Abrahams. 1. Mose 11, Vers 27. Terah hat nicht viel zu berichten. Er hat eigentlich nur die eigene Familiengeschichte kurz in Stichworten festgehalten. Abraham hat keine Geschichte geschrieben. Die Geschichte Abrahams hat Isaak geschrieben. Das steht in 1. Mose 25, Vers 19. Und was hat Isaak, indem er im hohen Alter Abrahams erst geboren wurde, alles mitzuteilen? Und zwischen diesen Berichten steht auch seine Opferung auf Moria. Dann hat Jakob seine Geschichte geschrieben, die geht bis 1. Mose 37, Vers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs. In vielen Übersetzungen steht ein Doppelpunkt dahinter und man bezieht diese Mitteilung auf das Nachfolgende. Aber das Nachfolgende ist damit nicht einbegriffen. Denn dann fängt es mit Josef an. Und die Geschichte Josefs geht bis zum Ende des ersten Buches Mose oder fast bis zum Ende. Was ich sagen will, Gott erlässt Grundsätze, stellt Grundsätze auf, erlässt Gebote, spricht Verbote aus. Er spricht Belohnungen für die Treue aus und erfüllt sie auch. Und er spricht Strafen aus, wenn man ihm nicht gehorcht. Und jedem von diesen Männern die ihre Geschichte also im ersten Buch Mose niedergeschrieben haben, haben ganz bestimmte Beziehungen zu dem Gott Adams bekommen. Auf vielfältige Weise haben ganz bestimmte Beziehungen zu dem Gott Adams bekommen. Auf vielfältige Weise. Und diese Dinge gehen weiter in das zweite Buch Mose hinein. Von Mose wird gesagt, er hätte sich zugetraut, sein Volk, die Juden, die Hebräer, aus Ägypten zu führen. Und er versuchte das mit seiner eigenen Kraft, indem er zuerst einmal den einen Ägypter erschlug. Und er musste fliehen. Gott musste ihn 40 Jahre zubereiten. Mit 80 Jahren war er so weit, dass er den brennenden Dornbusch sah in der Wüste. Er geht hin und Gott ruft ihm zu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Der Boden, auf dem du stehst, ist ein heiliges Land. Wir kennen die Geschichte. Auch dieser Mann empfängt einen Befehl Gottes, empfängt Grundsätze Gottes, die er verwirklichen soll. Nicht nur das Volk Israel aus Ägypten zu führen, sondern in das verheißene Land. Bevor Mose fertig ist für diesen Auftrag, gibt Gott ihm das Zeichen des brennenden Dornbusches. Und ihr wisst, wie der Mann reagiert hat. Nein, hat er gesagt, tue ich nicht, kann ich nicht. Gott besteht darauf. Und er bestätigt seinen Knecht, auch in Verbindung mit der Gemeinschaft mit seinem Bruder Aaron, die außerordentlichen Wundertaten, Strafgerichte an Ägypten zu vollziehen. Was bedeutet das alles? Gott macht sich diesem Mann erkennbar, wenn auch auf besondere Weise. Und wenn er dann schließlich fragt, und wer ist es? Dann sagt er, ich bin Jehova, der Gott deines Vaters Abraham, Isaak und Jakob. Ich bin, der ich bin, sollst du sagen, hat mich zu euch gesandt. Dahinter steht wieder die Persönlichkeit Gottes. Und alle Anstrengungen eines Moses, sich vor diesem Amt und vor dieser Aufgabe zu sträuben, wird dadurch zunicht gemacht, dass Gott ihm unmittelbare Erscheinungen gibt. Denkt an die aussätzige Hand, Mose. Denkt an den Stab, der zur Schlange wird. Denkt an den Eingriff Gottes, indem er ihn auf ein Sterbebett wirft und ihn nicht erst wieder aufstehen lässt, bis er seine Söhne beschnitten hat. Mose wusste, mit wem er es zu tun hatte. Und Gott schreibt am Ende seines Lebens, dass ein sanftmütigerer Mann auf dem ganzen Erdboden nicht gefunden wurde. Und er bescheinigt ihm, Mose war treu in meinem ganzen Hause. Warum denn? Als Gott ihm mit seinem Volke am Fuß des Sinai gebracht hat, stellt Gott sich diesem ganzen Volke vor, indem er Mose sagt, ich werde auf den Gipfel des Sinai herabsteigen, naht nur nicht. Und dann steigt Gott herab und gibt dem ganzen Volke aus Ägypten errettet, durch das Rote Meer gezogen. Welche Ereignisse, die Macht Gottes und den Einsatz Gottes für Israel dokumentieren. Am Sinai bekommt Israel als Volksganzes einen Eindruck von ihrem Gott. Er braucht sich noch nicht einmal sehen zu lassen, dass sie mit Angst rufen, wir können das nicht mehr ertragen. Der Berg bebt im Feuer, Donner und Blitze, ein stets stärker werdender Posaunenschall. Sie bitten Mose, sprich du mit uns, wir können das nicht mehr ertragen. Warum denn nicht? Gott zeigt seinem irdischen Volke, wer er ist. Und das ist so furchtbar, dass sie das nicht ertragen können. Und im 5. Buch Mose, ich glaube im 8. oder 10. Kapitel, steht diese Begebenheit nochmal von Mose erzählt. Als Mose da diese Botschaft Israels zu Gott emporsteigend bringt, wisst ihr, was Gott da feststellt? Möge dieses ihr Herz ihnen bleiben. Was denn? Dass sie voller Furcht vor der Allmacht und der Heiligkeit Gottes gehorsam seinem Worte wären. Das alles formuliert sich in Bezug auf unser Thema zu einer Grundsatzfrage. Wissen wir denn eigentlich noch, wer es ist, der die Grundsätze der Versammlung Gottes aufgestellt hat? Wir nehmen meist ja nur die angenehmen Seiten für uns dabei heraus. Morgen Abend wollen wir uns dann mit der Offenbarung Gottes in seinem Sohne etwas befassen. Aber zuvor noch das andere. Wenn ihr im Buche Hiob nachlest, da ist ein Mann, der von Gott durch die Hand Satans geschlagen wird und der in seinen Schmerzen und in seinen großen Verlusten, die ganze Familie, seine Söhne und Töchter sind umgekommen. Den einzigen, den er noch hat, das ist seine Frau, und die rät ihm auch, sich von Gott loszusagen und zu sterben. Seine Freunde vermögen es nicht, diesen Mann zur Einsicht zu bringen, dass er wegen seiner Sünde von Gott so gezüchtigt wird. Hiob geht hoch. Er beschuldigt Gott. Praktisch der Feigheit. Du lass dich doch sehen, damit wir von Mund zu Mund miteinander einmal reden können. Aber du entziehst dich mir. Ich kann mich nicht verantworten, du hörst nicht. Und zu welchen bösen Aussprüchen lässt sich der geprüfte und schmerzenleidende Hiob verleiten? Und wie kommt er zurecht? Indem Gott mit ihm spricht und seine erste Frage ist, wo warst du, als ich die Erde gründete, als alle Morgensterne jubelten, alle Söhne Gottes jauchzten, wo warst du denn? Du bist zwar sehr alt. Und dann entrollt dieser Gott, der Schöpfergott, der sich einst dem Adam in der Geschichte des Himmels so mitgeteilt hatte, dann entrollt Gott ihm ein Bild seiner Schöpfung, indem er die Kronzeugen seiner Weisheit und seiner Macht praktisch an dem inneren Auge, dem Herzensauge Hiobs vorbeimarschieren lässt. Und er sagt, bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen, zu den Vorräten des Hagels gekommen, die ich aufbewahrt habe für den Tag der Schlacht? Kannst du das Gestirn des Orion binden? Kannst du den großen Bären und den kleinen Bären leiten? Bist du überhaupt imstande, das Krokodil an die Leine zu nehmen? Gott lässt also vor Hiob die Größe seiner Schöpfung, in der ja Hiob lebte, einmal ablaufen. die seine Weisheit und seine Kraft, den Erfindungsreichtum des göttlichen Geistes an jedem seiner Geschöpfe aufzeigt. Er spricht über die großen Werke seiner Schöpfung. Er spricht über Sonne und Mond und die Gestirne des Himmels, deren Sternbilder, wie wir sie heute noch nennen, wie wir sagen möchten, bis heute noch unverändert ihre Bahnen ziehen. Wo warst du denn, sagt Gott? Und wir wissen ja, wohin das führte. Hiob bricht zusammen. Ich will meinen Mund nicht mehr auftun, sagt er. Seht, weshalb ich das heute Abend vor uns stelle. Der Mensch hatte Auskunft über Gott durch ihn selbst bekommen. Und selbst nach den langen Jahrhunderten, vielleicht über 1000 Jahre bis auf Hiob, überführte die Sprache der Schöpfung Gottes einen wütenden und ohnmächtigen Hiob zur Buße. Und wir? Haben wir es nicht mit demselben Gott zu tun? Oh ja, sagst du, ist unser Vater geworden. Was sagt Petrus? Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Rücksicht auf die Person richtet, welches solltet ihr dann sein? Nun, wie gesagt, morgen Abend wollen wir diese Frage nach den Grundsätzen, die Gott der Versammlung gegeben hat, ein weiteres Kapitel hinzufügen. Und zum Abschluss unserer Woche möchte ich den vor uns stellen, der als der Richter der ganzen Erde in Offenbarung 1 geschildert wird und der Stellung nimmt zu 7 Versammlungen, zu denen wir auch gehören. Ich lade wieder herzlich ein.